Konfcast, der Podcast von den Aarauer Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben. Herzlich willkommen!
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Konfcast.
Ich bin der Can Gysi.
Und ich bin der Tim Käser. Und wir sind heute hier beim Professor Peter Wurz von der Uni Bern. Schön, dass Sie da sind und sich Zeit genommen haben für uns. Heute werden wir zusammen über das Thema Leben außerhalb der Erde miteinander reden. Und im Hintergrund als Redaktion dabei sind der Basil Hardy, der Linus Klee und der Theo Gerber. Herr Wurz, würden Sie sich bitte kurz schnell vorstellen?
Also ich bin von der Universität Bern. Ich bin Direktor vom Physikalischen Institut und das Physikalische Institut hat drei Abteilungen und eine ist die Abteilung für Weltraumforschung und Planetologie und dort mache ich auch meine Forschung. Und wie schon erwähnt, haben wir dann noch eine Assoziation mit dem Center for Space and Habitability und das ist so grob mein Wirkungsbereich. Wir fliegen mit den verschiedenen Weltraumagenturen, mit der NASA, mit der ESA, mit den Japanern, mit allen, mit Raumsonden durch unseren Weltraum, also durch das Sonnensystem, besuchen dann Objekte des Sonnensystems und versuchen dort dann mit unseren Instrumenten verschiedene Messungen zu machen. Zum Teil eben auch Messungen in Richtung mögliches Leben.
Welche Rolle spielt denn das Thema Weltraum in Ihrem Leben?
120%. Das ist mein Beruf, das mache ich jeden Tag, die ganze Woche, das ganze Jahr, die letzten 33 Jahre.
Nehmen wir an, die Erde würde zerstört werden. Wäre das Leben im All, auf anderen Planeten oder im Raumschiff möglich? Also wie eine Art Arche 2.0?
Also bis jetzt sieht das nicht gut aus. Wir sind technologisch noch nicht so weit. Die Raumstation, die da im Weltraum sich jetzt seit 10 Jahren bewegt, die ISS, International Space Station, die wird von der Erde versorgt. Da kommen immer so Care-Pakete, Essen, sonstige Verbrauchsmaterialien. Man ist dran, das zu entwickeln. Das ist mit der Artemis-Mission der NASA, wo man versucht, eine permanent bemannte Raumstation auf der Mondoberfläche zu installieren, die dann sich auch quasi selbst versorgen muss. Also Wasser generieren, Atemluft generieren, aber eben auch Nahrungsmittel in der Wüste. Der Mond ist eine Mondlandschaft, eine Wüste. Das wird technologisch eine Herausforderung sein, aber es ist denkbar, deswegen macht man das. Und es ist auf jeden Fall maximal so ein Zufluchtsort für vielleicht 10, 20, vielleicht 100 Leute. Man wird also die 10 Milliarden der Erdbevölkerung dort nicht unterbringen. Und am Mars ist es ähnlich schwierig.
Was für Konsequenzen hätte denn so ein Leben im All für die Menschheit?
Also auf der internationalen Raumstation, wenn man jetzt unabhängig von der Erde wäre und man hätte die technischen Sachen gelöst, dass man dort überleben kann, ist es schwerelos. Und die Erfahrung zeigt, dass diese Astronauten, die auf der Raumstation sind, sehr schnell Knochenkrankheiten kriegen, dass die Knochen schwach werden, dass die Muskeln schwach werden, dass sie sehr schnell altern und damit sehr viel Disziplin dagegen arbeiten müssen. Also diese Schwerelosigkeit klingt toll, wenn wir so schweben könnten, aber es ist auf Dauer sehr gefährlich für den menschlichen Körper. Jetzt am Mond, dort hat es keine Atmosphäre, das heißt, wir werden pausenlos in einen Raumanzug, wir wären in dem Habitat, also auch wieder in so einer geschlossenen Räumlichkeit. Das ist natürlich ein sehr beschränkter Lebensraum, das ist alles sehr kompliziert. Wie sich ein langes Leben unter reduzierter Schwerkraft entwickelt, wissen wir auch noch nicht. Die Leute waren ein paar Tage da oben, das war nicht tragisch. Ein Jahr, 10 Jahre, ein Leben lang, wir wissen nicht. Es ist anders, die Stimulanz vom Körper ist anders und vielleicht ist es auch eine gesundheitliche Einschränkung.
Haben wir eigentlich schon Spuren von nichtmenschlichem Leben im All entdeckt? Also von Aliens?
Gar nichts. Also man hat Bausteine des Lebens gefunden, das heißt noch lange nicht, dass es Leben ist. Man hat Aminosäuren gefunden und andere komplexe Kohlenwasserstoffe, die auch das Leben verwendet. Aber die sind höchstwahrscheinlich, höchstwahrscheinlich abiotischen Ursprungs, also nicht von irgendeinem Lebewesen gemacht, sondern das ist auch Chemie, die ohne Leben entstehen kann. Das hat man gesehen in Meteoriten, man hat in Kometen solche Bausteine des Lebens gefunden. Wie das mit unserem Leben hier zusammenhängt, ist völlig unklar, das ist höchst spekulativ, aber da kann man sich natürlich seine Gedanken machen, wo der Ursprung des Lebens dann herkommt. Aber man hat weder am Mars noch auf einem anderen Himmelskörper irgendeine Evidenz für jetziges oder früheres, also ausgestorbenes Leben gefunden.
Was hat die Existenz von anderem Leben mal für Konsequenzen für uns Menschen? Also wenn es wird existieren?
Das hat höchstwahrscheinlich mehr philosophischen Charakter. Weil unmittelbar kommen wir mit denen nicht in Berührung. Aber bis jetzt ist Leben nur auf der Erde nachgewiesen. Und damit ist Erde ein singulärer, ein einzigartiger Ort im kompletten Universum, weil es nur hier Leben gibt. Und wenn es so ist, ist es philosophisch interessant. Wenn wir woanders Leben finden, zum Beispiel irgendwelche Bakterien am Mars, dann heißt es, Leben kann an vielen Orten entstanden sein. Und das ist auch eine philosophische Position, über die man dann nachdenken muss. Was heißt es, dass Leben an vielen Orten im Universum entstehen konnte, höchstwahrscheinlich entstanden ist? Wenn es am Mars entsteht, kann es bei einem anderen Stern, bei deren Planeten natürlich auch passieren. Das wird unser Leben so unmittelbar nicht verändern. Aber mittelbar schon. Wenn wir an so größere Schritte in der Wissenschaftsgeschichte denken, zum Beispiel Einstein, ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, mit der allgemeinen Relativitätstheorie, mit der speziellen Relativitätstheorie, war plötzlich Zeit und Ort relativ. Das hat uns im allgemeinen Leben nicht betroffen. Also so schnell kann ich nicht laufen, dass es relevant ist, so schnell kann ich nicht fahren, dass das relevant ist. Aber trotzdem ist das in das Denken unser aller hineingeflossen, dass Zeit, Raum, relative Größen sind. Nicht so absolut, wie wir es hier in unserer kleinen makroskopischen Welt sehen, dass ein Meter ist ein Meter, Punkt. Ne? Sekunde ist eine Sekunde. Das ist in der Relativitätstheorie nicht mehr so und das kann man dann auch nachmessen. Dass sozusagen auf den Skalen, geschwindigkeitsmäßig, größenmäßig, also Gravitation von Sternen und so weiter, die Sache der Raum verzerrt. Ein Meter ist nicht mehr ein Meter und solche Sachen. Ne? Das betrifft uns im Alltag nicht, aber unser Denken hat es schon. Es hat eine Welle von, man hat, wie man es im Englischen sagt, thinking out of the box. Man hat plötzlich den Mut gehabt, außerhalb der Denkmöglichkeiten, die man damals hatte, zu denken, der mechanistischen Welt. Auch das, ich kann nicht vorhersagen, was es bedeuten würde, wenn wir ein Marsleben finden. Also was wir wahrscheinlich finden werden, oder je nachdem, wie optimistisch man gerne ist, dass wir dort irgendwelche Mikroben finden, so kleine Einzeller, Mikrometer groß, ein Tausendstel Millimeter irgendwo in der Erde versteckt und so weiter. Kann man sagen, okay, Leben. Aber es lebt, es dupliziert sich selbst und so weiter. Ne? Und das wird eben die Tür öffnen, dass man über alles Mögliche nachdenkt, was man jetzt gar nicht auf die Idee kommt, nachzudenken. Was das sein wird, sehen wir dann.
Halten Sie es für möglich, dass es eine Art zweite Erde irgendwo im Universum gibt?
Das hat so viele Sterne, es hat so viele Galaxien. Jeder Stern hat ein paar Planeten, ganz unterschiedlich. Also wir sehen die ganze Bandbreite von Jupiter und noch größeren bis ganz kleine, so wie Merkur, Erde und solche Sachen. Mit Wasser, ohne Wasser, heiß, kalt. Irgendwo in diesen Milliarden von Milliarden Sternen mit deren Planeten wird es einen geben, der sieht so ähnlich oder gleich aus wie die Erde. Und da sucht man auch jetzt dran. Also es hat jetzt neuere Teleskope, erdbasierte Teleskope, die gebaut werden, die zum Teil jetzt schon in Betrieb sind. Jetzt kam gerade dieses James-Webb-Teleskop, das sehr große Weltraumteleskop, das ganz andere Möglichkeiten bietet. Der nächste Schritt ist, so einen Planeten zu finden an irgendeinem Stern, der erdähnlich ist, und dann in der Hoffnung, dass man dort dann, wenn er schon erdähnlich ist, vielleicht auch im Sinne von Leben, dort die Möglichkeit bietet, irgend solche Spuren des Lebens zu finden.
Was sind für Sie die Gründe, warum Sie sich mit dem Thema All und Leben im All so beschäftigen?
Also grundsätzlich bin ich Wissenschaftler. Und Wissenschaftler sind grundsätzlich neugierige Menschen. Wenn Sie sich zurückerinnern, so, Sie werden da geboren, werden schon langsam alt, so mit 4, 5 Jahren fängt die Warum-Phase an. So, die Kinder fragen dann, warum ist das? Warum ist der Himmel blau? Warum ist die Erde rund? Warum ist das Gras grün? Unendlich viele Warum-Fragen. Die meisten Leute werden erwachsen. Wissenschaftler haben die Warum-Phase nie überstanden. Die fragen mich auch jetzt, irgendwas verstehe ich da draußen nicht und dann, warum wachsen die Bäume gerade in den Himmel? Zum Beispiel. Oder warum sieht Mars so aus, wie er aussieht? Und dann hat so Zufälle des Lebens und die Zufälle des Lebens haben mich halt gerade in die Weltraumforschung gebracht. Aber ich, vom Naturell her bin ich einfach Forscher, einfach neugierig und will die Dinge verstehen. Und zwar auf einer wissenschaftlichen Ebene verstehen, sozusagen erklären können. Und meine Begabung ist halt Physik und Mathematik und deswegen bin ich in der Physik gelandet. Ne? Und innerhalb dieses Gebäudes Physik und Mathematik Dinge erklären zu können. Also tendenziell hauptsächlich so tote Materie und so.
Es gibt ja alte Texte, zum Beispiel von der Bibel, die von einem Ort außerhalb der Erde, einem Himmel, berichtet. Wie stehen Sie da dazu?
Der Himmel ist eine philosophische Konstruktion. Ich meine, was ist Himmel? Für uns Weltraumforscher ist es die Atmosphäre, die da rausgeht. Draußen ist Vakuum, da ist fast nichts. Es ist nicht nichts, es ist fast nichts, das sind Teilchen. Und dann geht es, soweit wir messen können, relativ weit. Unendlich kann man nicht sagen, aber es geht sehr, sehr weit. Wir können bis zur Grenze des Universums schauen oder wir sehen eine Grenze des Universums und was dahinter ist, sehen wir nicht. Und das hat eben wieder mit Einstein, mit der Lichtgeschwindigkeit und so weiter zu tun. Den Himmel, den Sie da wahrscheinlich meinen, mit, das ist kein wissenschaftliches Konstrukt und von daher kann ich dazu nicht viel sagen.
Wir sind in dem Fall am Ende von unserem Gespräch angekommen. Merci vielmals für die spannenden Antworten und den Einblick. Ihnen noch einen ganz schönen Abend und einen guten Heimweg und alles Gute auf weiter. Damit sind wir am Ende von unserem Confcast angekommen. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal.
Bis das nächste Mal wieder mit dabei, wenn es heisst Confcast, der Podcast von der Aarauer Konfirmandinnen und Konfirmanden zu Gott, unserer Welt und ihrem Leben.